Eine frohe und gesegnete Osterzeit wünscht Ihnen Marion Kuhl. Herzlich willkommen zum Programm von Radio Horeb und Radio Maria. Tränen und Jubel, Maria von Magdala, das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns Margrit Dennenmoser. Eine der Osterberichte findet sich im Johannesevangelium, in dem Maria Magdalena frühmorgens zum Grab Jesu kommt und weint, weil sie es leer findet. Stattdessen begegnet sie Engeln und schließlich dem auferstandenen Jesus selbst, der sie dann zu den Jüngern sendet, um ihnen seine Auferstehung zu verkünden. In der Osterliturgie ist diese Szene sogar mit einer eigenen feierlichen Sequenz aufgenommen worden, singt das Lob dem Osterlamme. Heute befassen wir uns einmal näher mit diesem Thema Maria von Magdala, Tränen und Jubel. Wie gesagt, zu Gast ist bei uns Margrethe Dennenmoser aus Weingarten, die bei uns im Studio ist. Grüß Gott, Frau Dennenmoser.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Maria von Magdala, eine der großen Frauengestalten in der Bibel. Haben Sie denn einen besonderen Bezug zu ihr?
Ja, sie hat es mir so richtig angetan. Und zwar durfte ich mit 17 Jahren sie mal darstellen auf der Bühne. Also in unserem kleinen Dorf hat man ein Stück aufgeführt, das heißt, hieß Die Frau des Pilatus. Da war natürlich der Pilatus und seine Frau waren die Hauptrollen. Ich hatte eine Nebenrolle, genau die der Freundin der Frau des Pilatus, nämlich der Maria von Magdala. Nach der ersten Probe, ich dachte, ich war schon ganz gut, hat mich die Leiterin auf die Seite genommen und hat gesagt, also das war überhaupt noch nichts. Du musst da Leidenschaft reinbringen. Und seither hat die Maria von Magdala es mir angetan. Leidenschaft. Aha. Das war schon ein bisschen neu für mich. Vor ungefähr 25 Jahren, als ich anfangen durfte zu schreiben, war eine Betrachtung zu Maria von Magdala am Grab mein erster Text. Und ich fand ihn toll. Leider habe ich ihn verloren. Und noch eine kleine Episode. Ich durfte letztes Jahr doch mal mit einer Freundin nach Florenz. Und da gibt es ein Kloster, da sind ganz berühmte Bilder an der Wand. Und von einem Mann, einem Mönch natürlich, gemalt. Und ein Bild, da musste ich schmunzeln. Das war die Szene, nicht wegen der Szene, sondern das, was der Maler dargestellt hat. Ganz vorne zwei Frauen, die da sitzen und offensichtlich beten. Die haben so richtig die Hände gefaltet. Dahinter ein großer Felsbrocken. Dahinter die schlafenden Jünger und ganz oben Jesus, der ringt und Blut schwitzt. Ich dachte, oh, das habe ich jetzt noch gar nie so gesehen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen darf, aber ich fand es schon sehr bedenkenswert, dass ein Mönch das für möglich hält, dass in der Nacht vielleicht doch nicht alle geschlafen haben, wenn sie auch nicht mit im Garten waren. Ja, soweit mal mein persönlicher Bezug zu ihr.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag, Tränen und Jubel, Maria von Magdala.
Ja, als ich den Termin mit der Frau Kuhl ausgemacht habe, war ich gerade am Schreiben eines neuen Buches und hatte gerade das Kapitel Lob der Tränen fertig. Aber keine Angst, ich fange jetzt nicht mit den Tränen an. Nämlich, die Hauptsache ist ja das, was hier geschah zwischen Jesus und Maria. Ich möchte Ihnen zunächst den biblischen Bericht vorlesen aus Johannes 20. In jener Zeit stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte zu ihm: Rabboni. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Herzerwärmend finde ich diesen Bericht. Wir kennen ja die Vorgeschichte, dieser spannende Wettlauf zwischen den zwei Männern. Was ich hier ganz interessant finde: Maria hatte ja in der Frühe, bevor die Sonne aufging, bemerkt, dass der Stein vom Grab weggenommen war und dass das Grab offensichtlich leer war. Denn sie sagt ja zu Simon dann: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen. Also, sie spielt nicht selbst Kriminalkommissarin, wie das heutzutage von den Medien uns eingehämmert wird, dass die Frauen da besser seien, sondern sie geht zu dem, der zuständig ist. Sie geht zu dem, den ihr Meister bestimmt hatte, dass er die Jüngerschar vorläufig, die Jüngerschar nennen wir das mal, zu leiten hat. Sie geht zu den Zuständigen. Und Petrus, naja, er muss schon jetzt schauen, was los ist. Und wir kennen das, wie er, von ihm wird berichtet, er sah. Und wir können annehmen, wenn er nicht den Leichnam sah und die gestohlenen Tücher nicht sah, also es war gerade umgekehrt, er sah ordentlich zusammengelegte Tücher, keine Hast muss hier, kein Raub kann hier stattgefunden haben. Und aus dem Ganzen kann er zunächst mal feststellen, das war kein Raub, das waren keine Räuber. Da ist etwas anderes gewesen. Ganz klar erkannt. Nun, der Johannes, von ihm heißt es, er sah und glaubte. Offensichtlich blickte er im Moment tiefer und er ahnte das Große, was geschehen war. Aber ein Beweis ist das ja nun auch nicht. Der Beweis, dass er lebt, den durfte zuerst eine Frau empfangen, Maria aus Magdala. Ich habe jetzt absichtlich aus Magdala gesagt. Sie ist keine Adelige, die von heißt, sondern sie ist aus dem kleinen Ort Magdala, etwa 5 Kilometer von Kapernaum entfernt. Der Ort war berühmt für Färberei und Textilindustrie damals, in dem Rahmen von damals. Magdala selbst, der Name heißt Burg oder Turm. Und man weiß, dass dort viel römische Besatzung war. im Talmud, einem Buch über das Judentum von damals, wird erwähnt, dass in diesem Ort, wenn so viele Soldaten da waren, dass dort auch viel Prostitution geherrscht haben muss. Und von dem üblen Ruf dieses Geburtsortes ist etwas auf sie gekommen. Doch sie ist nicht die Sünderin. Von Lukas 7. In Lukas 7 wird berichtet, dass eine Frau zu Jesus kommt und bitterlich weint. Sie, die Sünderin, die ortsbekannte Sünderin. Und im 8. Kapitel, gleich halt im 1. Vers, Lukas 8, 1, wird eine Reihe von Frauen erwähnt und als erste die Maria von Magdala. Von ihr heißt es aber nicht, dass sie irgendwie diese Sünderin war vom Kapitel vorher, sondern ganz genau sogar, Jesus hatte sie von 7 Dämonen befreit. Näheres wissen wir nicht. Warum schweigt die Bibel da? Nun, aus anderen Berichten schließen wir heute, dass Maria von Magdala irgendwie psychisch krank war. Man hat das damals so gesehen, als ob psychische Krankheiten, seelische Krankheiten, geistige Behinderung, als ob dies immer von Dämonen verursacht werde. Das kann sein, aber es muss ja schon heftig gewesen sein, wenn da sie von 7 Dämonen befreit wurde. Vermutlich war es keine Erbkrankheit, aber sie war irgendwie nicht normal. Die Leute nahmen sie eigentlich nicht ernst. Ich vermute, sie wurde auch gemieden und verachtet als eine, die einfach nicht recht ist im Kopf. Und diese Frau wird nun im Neuen Testament 14 Mal erwähnt. Das heißt schon was. 14 Mal. Und sie wird immer als erste erwähnt, außer wenn die Mutter Jesu und deren Schwester mit in der Gruppe sind, also wie unterm Kreuz. Sie wird immer als erste erwähnt. Das heißt, sie hatte dort eine leitende Rolle. In der frühen Kirche, in der Urgemeinde. Da muss ja schon etwas an ihr gewesen sein, das den Jüngern, den Evangelisten imponiert hat und auch den Gemeindemitgliedern der ersten Gemeinde. Ich habe mir so überlegt in den letzten Tagen, wie gehen wir eigentlich mit seelisch Verletzten, seelisch Kranken, mit Behinderten um? Sind sie uns lästig? Meistens. Ich stehe zurzeit in einem engen Kontakt mit einer 20-jährigen jungen Frau, die hier und da einen epileptischen Anfall hat. Neulich durfte ich sie im Auto zur Bahn bringen. Ich habe gespürt, irgendwo hat sie einen Koma. Ich fragte sie, was ist los? Und dann hat sie erzählt, die Mama hat gesagt, ich sei behindert und müsse nun so leben wie eine Behinderte. Und es tut einfach weh. Was sagst du dazu? Ich habe ganz kurz nach oben geschaut und den Heiligen Geist angefleht und konnte dann sagen, du, erstens sind wir alle irgendwie behindert. Das ist mir in den letzten Jahren schon aufgegangen. Jeder von uns hat doch einen Macken. Zweitens, deine Mama liebt dich. Sie macht sich Sorgen um dich und hat Verantwortung noch für dich. Da hat sie genickt. Und drittens, habe ich gesagt, du gehörst doch Jesus. Er lebt in dir. Wenn du unsicher bist, lehn dich doch an ihn an. Ja, meinte sie, aber er könnte mich doch heilen. Warum tut er es nicht? Ja, sagte ich, er kann. Du gehörst ihm, er ist für dich zuständig. Und du glaubst doch, dass er den besten Plan mit dir hat. Weißt du musst nur jeden Tag Ja sagen zu dem, wie er dich an dem Tag haben will und was er mit dir tut. Und vertraue ihm einfach. Er gibt dir Kraft für jeden Tag, einfach Kraft für den heutigen Tag und dann morgen wieder für morgen. Hinterher hat sie mir noch erzählt, sie war dann mit der Antwort zufrieden, wie es ihr Freude mache, für Jesus zu singen und zu tanzen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und auch ein anderes Erlebnis, wo der Herr mir gezeigt hat, du, mit dieser Person, die darfst du nicht mit normalen Maßstäben messen. Irgendwie kam es mir, als ob er sagen würde, mit der musst du die Extrameile gehen. Also nicht nach deinem normalen Maßstab messen, sondern einfach mit meiner Liebe lieben. Und die ist über alle Maßen. Hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, wie wir manchmal unser Leben lang, jahrelang, leben können und Ansprüche stellen an Behinderte. Und wenn sie den Ansprüchen nicht nachkommen, sie irgendwo fallen lassen. Gehen wir zurück zu Maria von Magdala. Immer wieder war sie ja offensichtlich nicht sie selber gewesen. Nirgends gab es wirklich Frieden für sie, nirgends. Und nun war sie Jesus begegnet. Das ist ja die Vorvorgeschichte von dem, was wir vorhin gehört haben. Der Vater, Gott im Himmel, hatte Jesus gezeigt, dass er diese Frau heilen solle. Hat er sie durch seinen Blick geheilt, durch sein Wort? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass ihr aufgewühlter geistlich-seelischer Zustand ruhig wurde wie der See von Genesaret nach dem Sturm. Und hinterher war alles anders für sie. Nun war sie bereit. Und sie folgte ihm und diente ihm aus Dankbarkeit. Wir wissen ja, die männlichen Jünger, die hatten jeder einzelne ein Berufungserlebnis. Die Frauen, die folgten ihm einfach nach aus Dankbarkeit und Verehrung und schenkten Jesus ihr Herz. Und so diente Maria aus Magdala ihm mit ihrer Hingabe, vielleicht auch mit Geldmitteln, sicher auch mit Waschen, Kochen, Einkaufen, was man halt so für eine Gruppe von solchen Männern tun kann. Und ich kann mir vorstellen, dass ihre Freundschaft und ihr Dienst für Jesus viel bedeuteten. Aber lernen wir sie noch ein bisschen besser kennen. Spüren wir dem nach, wie es ihr ging. Nur ein Wort. Ein Wort löste ihren Schmerz in nichts auf. Den Schmerz, der brennender war als alles, was sie jemals erlitten hatte. Und das war nicht wenig. Immer schon hatte sie mit ihrem übergroßen Herzen nach Sinn, nach Heilung, nach Liebe gesucht, gejagt, geschrien. Immer wieder war sie von fremden Mächten getrieben und beherrscht worden. Immer wieder war sie nicht sie selber gewesen und hatte Hilfe gesucht, vergebens. Jedes Mal war es eine Enttäuschung gewesen, war die Verzweiflung tiefer geworden. Jeder Rückfall hinterließ noch mehr Schmerz. Nirgends gab es Frieden für sie, nirgends. Dann war sie dem Messias begegnet, Jesus aus Nazareth. Er hatte sie nur angeschaut, ein langer Blick. Und da war alles gut. Friede, Heil, Sinn. Sie hatte alles Frühere verlassen, war ihm gefolgt und hatte für ihn getan, was sie nur konnte. Hatte ihm zugejubelt mit den anderen bei seinem Einzug in seine Stadt. Sohn Davids, König der Juden, Hosanna. Es war anders ausgegangen, furchtbar. Kreuzige ihn, brüllte die Menge voller Hass und Blutgier. Und er ließ sich verurteilen, der Unschuldige. Er ließ sich foltern, geißeln, quälen und schließlich an ein Kreuz nageln. Sie musste zuschauen, machtlos, entsetzt. Sie hatte die Hammerschläge gehört und den Spott der Leute und seinen Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach qualvollen Stunden endlich: Vater, in deine Hände. Er neigte das Haupt, das mit Dornen gekrönte, und wurde noch vom Speer durchbohrt. Nun war er tot, endgültig. Der, den ihre Seele über alles liebte, der Inhalt ihres Lebens. Ihr Schmerz war unsagbar groß. Stumm und völlig erstarrt hatte sie zugeschaut, wie sie ihn vom Kreuz herabholten und in ein Grab legten. Ihre Hoffnung, die Hoffnung der Welt, war nun begraben hinter einem harten Felsbrocken. Es wurde Nacht und Tag und wieder Nacht, Dunkelheit und Leere und Trauer. Aber dann, ganz früh am dritten Tag, wollte sie ihm noch ein einziges, ein letztes Mal ihre Liebe erweisen. Seinen kostbaren Leichnam mit ihren Tränen waschen und mit duftenden Ölen salben. Es war unglaublich, was ich dann erlebte, erzählt sie jedem, der es hören will, durch all die Jahre, die Jahrhunderte hindurch. Sein Grab war offen und leer. Nur die Tücher lagen da. Nicht einmal sein toter Leib war mir geblieben. Nichts. Fassungslos stand ich da, verlassen wie nie zuvor und weinte wie nie zuvor. Plötzlich zwei Engel im Grab. Die fragen: Frau, warum weinst du? Auf meine verzweifelte Klage hin: Man hat meinen Herrn weggenommen. Eine Stimme hinter mir, eine Männerstimme, die mich dasselbe fragt, aber noch dazu: Wen suchst du? Ich dachte, es sei der Gärtner. Doch dann dieses eine Wort, das meine ganze Welt veränderte, das meinen Schmerz in nichts auflöste: Maria. Es war seine Stimme, die Stimme des Meisters, unverkennbar. Und es lag so viel Liebe darin und neues Leben und Freiheit und Sinn. Er lebte, er war nicht tot. Er stand vor mir als Lebendiger. Und er nannte mich beim Namen. Ich verstand ganz tief, was er meinte. Ich habe dich beim Namen gerufen und du bist mein. Ich wandte mich ihm zu. Auch ich sagte nur ein Wort: Rabboni, mein lieber Meister. Da lag alles drin, alles. Und er verstand. Voll leidenschaftlicher Liebe wollte ich seine Füße umklammern, ihn festhalten für immer, wollte ihn nie mehr hergeben. Doch da bat er mich: Rühre mich nicht an, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Ich gehe heim zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Geh, sag das meinen Brüdern. Solch hohen Auftrag gab er mir, einer Frau, mir, der Maria aus Magdala. Ich durfte es als Erste verkünden, das wichtigste Geschehen aller Zeiten. Ich durfte die erste Zeugin sein. Ich durfte, ich sollte, ich will es der Welt sagen, dass Jesus, mein geliebter Meister, auferstanden ist, dass er zur Rechten des Vaters, unseres Vaters, thront in Herrlichkeit. Glaubt mir, es lohnt sich zu allen Zeiten, alles auf ihn zu setzen, ihn leidenschaftlich zu lieben und es mutig allen Menschen zu künden. Jesus lebt. Die Sonne war aufgegangen für sie und für uns. Jesus hatte sie erwählt zur Verkünderin seiner Auferstehung. Und sie hatte ihn erwählt zur Liebe ihres Lebens. So konnte sie dann die Gemeinschaft der ersten Christen bereichern und vergrößern. Was denken Sie, wie diese Frau überall herum erzählt hat, wie sie gefragt wurde, warum bist du so glücklich? Warum siehst du einfach anders aus? Wirkst du anders? Und sie hat überall erzählt von Jesus, dass er auferstanden ist. Bestimmt auch an ihrem Heimatort in Magdala. Ich kann mir vorstellen, dass da auch manches anders wurde. Sie war sicher auch dabei, als an Pfingsten der Heilige Geist auf all die Jünger ausgegossen wurde. Und was denken Sie, mit welchem Feuer sie dann weitergelebt hat? Auch sich um andere arme, gemiedene angenommen hat. Wie es mit ihr zu Ende ging, das wissen wir nur aus einer Legende, und die berichtet, dass sie schließlich im fernen Land Frankreich gelandet war, in Südfrankreich gelebt hat und dort als Einsiedlerin den Lebendigen verkündet hat, dass sie ihn auch dort mit aller Kraft des Herzens festgehalten und verehrt hat. Und so wie es mit den meisten Einsiedlern war, hat der Herr dann ihre Botschaft, wenn die Leute kamen mit ihren Anliegen, durch Zeichen und Wunder bestätigt. Das hatte er durch seinen Jüngern versprochen. Und er hat sie von seinem Thron aus mit Wohlgefallen beobachtet und hat zu den Engeln sicher gesagt: Seht, sie hat mich erwählt. Sie lebt ganz für mich und aus mir. Er sagte dies sicher jubelnd. Und schließlich, als ihr Leben zu Ende ging, empfing er sie mit offenen Armen und sicher mit Freudentränen in den Augen in seinem Reich des Lichtes, die Leidenschaftliche. Warum ich es wage, zu sagen, dass Jesus, der Sohn Gottes, Freudentränen weint, das möchte ich Ihnen gerne noch erzählen. Vor fast 30 Jahren leiteten mein Mann und ich Sommerzeltlager für Familien auf einer großen Wiese, und an deren Ende befand sich eine Kapelle. Und die war natürlich ein wunderbarer Ort, um die Messe zu feiern und auch sonst von Jesus zu erzählen. Wir versammelten uns also täglich dort, lobten Gott mit Liedern und hörten Geschichten aus der Bibel. Und auch das, was Jesus uns heute sagen will. Wir haben natürlich auch füreinander um den Heiligen Geist gebetet, auch für die Kinder und die Jugendlichen natürlich und die für uns. Und da war also gegen Abschluss des einen Lagers, da hatte ich eingeladen, dass die nach vorne zu den Stufen des Altars kommen dürfen, die Jesus ganz neu ihr Leben schenken möchten, die Ja zu ihrer Taufe sagen möchten. Und es war herzergreifend. Zwei süße kleine Mädchen machten den Anfang, kamen zu zweit nach vorne und sagten es laut zu ihm, so in ihrem Dialekt. Du Jesus, mir wollet jetzt einfach dir kehren und so ähnlich. Andere folgten, auch Erwachsene. Zum Schluss kam sogar noch unser Theologiestudent nach vorne. Wir waren echt berührt. Hinterher verließ ich die Kapelle als Letzte. Draußen warteten noch ein paar Jugendliche auf mich. Unter ihnen ein etwas 13-jähriges Mädchen. Tränen überströmt stand sie da. Ich erschrak, nahm sie in die Arme und fragte, was geschehen sei. Sie antwortete total erschüttert. Ich habe Jesus gesehen. Er saß auf seinem Thron und weinte vor Freude, dass so viele von uns soeben vor allen anderen erklärt hatten, dass sie zu ihm gehören wollen. Das hat mich sehr bewegt, wie eine junges Mädchen, eine junge Frau, das miterleben durfte, wie sehr Jesus es schätzt, wenn man sich voll Vertrauen in seine Hand legt. Hätten Sie jetzt gerade den Wunsch, auch Ihr Ja zu Jesus zu sagen? Dann packen wir es doch gleich. Beten wir. Vielleicht können Sie Amen sagen. Herr Jesus, du kennst auch meinen Namen. Du kennst sogar mein Herz. Du siehst, wie es da drin aussieht. Und du verurteilst mich nicht. Lass mich dir begegnen. Sprich du mich an und schenke mir mehr Liebe. Vielleicht sogar ein wenig Leidenschaft für dich und dein Reich. Danke, dass du mich hörst und dies sicher auch dein Herzensanliegen ist. Amen. Er weiß ja, wie es in uns ist, wie wir auch manchmal verstockt und voller Vorurteile sind und voller, sogar manchmal voller Gleichgültigkeit. Aber es ist sein Anliegen, uns da zu verändern. Und oft geschieht Veränderung auch durch Tränen. Jetzt bin ich bei meinem Thema, ich werde aber nicht immer dabei bleiben. Das Weinen unserer Maria von Magdala. War es nur menschliche Enttäuschung? Ein Weinen über Verlust? Hatte sie in Jesus überhaupt schon mehr entdeckt? Das Göttliche, den Sohn Gottes? Wir wissen es nicht. Eine sehr kritische Schriftstellerin fragt, war ihr Wille schon dem Willen Gottes unterworfen? Das heißt für mich in Klammern, sie hätte, wenn sie das so Gott übergeben hätte, vertraut hätte, hätte sie gar nicht so weinen müssen. Aber so wie wir ihr nachgespürt haben, war sie einfach so verletzt und so verliebt, dass sie weinen musste. Und ich finde das Weinen wunderbar. Das erinnert mich auch an die biblische Verheißung. Beim kleinen Propheten Sacharja heißt es im 12. Kapitel, über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird laute Totenklage sein in Jerusalem. Hat sie diese Prophetie, diese Voraussage des Propheten Sacharjas erfüllen müssen durch ihr Weinen? Ist diese Voraussage überhaupt schon erfüllt? Wir müssen noch mal auf uns schauen. Wissen wir uns nicht manchmal schon auch als Haus Davids, Volk Gottes, Erben der Verheißung? Konnten wir je schon einmal weinen? Hatten wir schon mal Mitleid mit Jesus? Wurden wir je schon mal erschüttert von all dem, was er sich antun ließ? Wissen Sie, das ist eine Gnade, das ist kein Vorwurf. Tränen des Mitleids sind wertvoll, aber noch viel wertvoller in den Augen Gottes sind Tränen der Reue. Und das ist schon auch eine Gnade, wenn uns Gott solche schenkt. Da hat ja der Papst, der Erste, damit angefangen, der Petrus, mit den Tränen der Reue. Und von da an konnte er ein anderer Mensch werden. Er war bis in die Tiefen erschüttert. Um diese Gnade könnten wir schon mal beten. Ich kann Ihnen sagen, es tut gut. Aber ansonsten ist das mit den Tränen bei uns eher peinlich. Ich erinnere mich noch an einen ganz liebenswerten Pater, der noch Wochen nach der Beerdigung sich dafür entschuldigt hat, dass ihm die Tränen gekommen sind. Als mein Mann starb, wurde ich wiederholt aufgefordert, meinen Tränen freien Lauf zu lassen. Ich müsse jetzt nicht die Tapfere spielen und so weiter, sondern einfach weinen, um die Trauer zu verarbeiten. Ich las dann auch, wer nicht weine, der sei in Gefahr, in schwere Depression zu verfallen oder krank zu werden. Der Satz half mir neulich, als ich auf dem Friedhof eine Frau traf, deren Mann vor 7 Monaten gestorben ist. Ihr war es so peinlich, dass ihr bei unserem Gespräch schon wieder die Tränen kamen. Und sie erzählte mir auch, dass sie fast jedes Mal in der Kirche weinen muss. Sie traue sich schon fast nicht mehr, dorthin zu gehen. Da konnte ich ihr sagen, sie weinen Sie ruhig. Ich habe auch geweint und es wirkt befreiend. Ja, wirklich, weinen wirkt befreiend. Ein unglaubliches Erlebnis hatte ich einmal. Ich habe einen Jesuiten kennengelernt. Einen alten, berühmten aus Kanada. Und von dem sagte man, wenn er von der Güte Gottes spreche und predige, dann kommen ihm immer die Tränen. Ich habe dann auch mit ihm gesprochen. Er sagte, das sei einfach eine Gabe von Gott. Und er hat sie angenommen. Punkt. Und das mit den Tränen, aus Dankbarkeit, aus Staunen, aus Ergriffenheit, das ist dann voll auch bei mir eingetroffen. Also als Kind konnte ich herzhaft weinen und lachen. Und dann kam eine Zeit, wo ich gemerkt habe, also jetzt wirst du erwachsen, jetzt musst du dich zusammennehmen und war richtig tapfer und habe mir sowas nicht mehr erlaubt. Und dann, als ich einfach neu um den Heiligen Geist gebetet habe, hat er mich da auch befreit. Im Gebetskreis, wenn ich dann irgendeine Schriftstelle vorgelesen habe oder über irgendwas berichtet oder gesprochen habe und mir dann manchmal die Stimme wegblieb, dann war mir das zunächst schon peinlich. Da habe ich mich einmal bei einem Mann, ganz gescheiten Mann, der Professor war, dafür entschuldigt und sagte, also hör mal, das macht doch nichts aus. Das wirkt eher überzeugend. Das hat mich getröstet. Und auch die Gedanken an diesen Pater. Und der Gedanke auch, dass eigentlich Gott uns ja die Gefühle geschenkt hat, dass er, Jesus, selber geweint hat. Oh, da könnte ich Ihnen viele tolle Gelegenheiten nennen, wo Jesus geweint hat. Nicht aus Reue, sondern aus Schmerz. Zum Beispiel über seine Stadt Jerusalem. Oder hat er bestimmt auch geweint, als er diese Witwe sah, die ihren einzigen Sohn verloren hatte. Es wird von ihm das berichtet, dass er beim Tod seines Freundes Lazarus geweint hat. Wenn nun Jesus der ideale Mensch war, warum haben wir dann keinen Mut zu weinen? Ich weiß, da sind wir Deutsche ein bisschen schwierig. Ich hatte einen Mann, der war auch so typisch mit Weinen. Und irgendwann hat er gesagt, du, ich beneide dich eigentlich, dass du weinen kannst. Und habe ich gesagt, darf ich dafür beten, dass du auch mal weinen kannst? Und er bekam es dann auch das Geschenk. Natürlich nicht so oft, aber einmal hat es wirklich, zweimal hat es ihn gepackt, wo ich dabei war. Und es ist wirklich ein tiefer Moment. Aber auf der anderen Seite haben wir es ja auch nicht ganz so toll mit dem Jubel, wir in unserer Kultur. Und da muss ich Ihnen auch noch eine kleine Episode erzählen. Ich durfte dann damals in den ersten Jahren auch Seminare halten und Vorträge. Und da wollte ich den Leuten mal erzählen, wie wunderbar das ist und wie die ersten Christen noch gejubelt haben und einfach, ja, wussten, dieser Jesus, der hat uns befreit und der hat uns, wissen Sie, das steht sogar in der Bibel, und zwar beim Petrusbrief. Der erste Petrusbrief, gleich im ersten Kapitel, müssen Sie mal nachlesen. Und das wollte ich zitieren. Und mein Mann wollte mir behilflich sein. Habe ich gesagt, könntest du mir die Bibelstelle auf ein großes Blatt schreiben? Und das hat er gemacht. Und ich war zufrieden. Und am entscheidenden Punkt in meinem Vortrag wollte ich sagen, seht mal, wie die ersten Christen noch sich gefreut haben. Die jubelten in unaussprechlicher, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude. Damals habe ich das aber nicht auswendig gekannt, wie jetzt, sondern ich wollte das Plakat aufhängen. Ich hänge es auf. Und da war die jubelnde Freude und unaussprechlich, unsagbar, und das alles war gar nicht auf dem Plakat. Was machen? Nun, ich habe kurz die Bibel genommen und habe es dann aus der Bibel vorgelesen. Hinterher habe bloß zu meinem Mann rübergegrinst. Und nachher habe ich ihn gefragt, sag mal, wieso hast du das weggelassen? Hat er gesagt, ach weißt, das war so übertrieben. Mein Mann ist ja jetzt beim Herrn. Ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, um sich jetzt so richtig mal in Jubel reinzulassen. Mal zu jubeln. Ich glaube, das hat der Herr schon längst mit ihm geschafft. Aber das ist das, was mir auch manchmal fehlt. Ich meine, in unserer Kirche, wenn der Organist dann so alle Tasten zieht, alle Register zieht, das finde ich toll. Und wenn wir dann beim Osteralleluja auch immer noch höher und lauter singen dürfen, oder Christus ist erstanden, das finde ich auch wunderschön. Aber so das Richtige von Herzen jubeln mit dem ganzen Körper. Dazu bin ich gestern Abend zum Lobpreiskonzert gegangen in die Oberschwammhalle und habe mit den, ich weiß nicht, waren sicher über 2000 Leuten, eine Weile gejubelt und habe mich auch ein bisschen umgesehen. Es hat viele von den Sitzen gerissen, später sicher noch mehr, aber da bin ich dann heimgegangen, da ist mir es auch ein bisschen zu laut geworden. Aber schauen Sie mal, warum sollen wir da nicht mal unsere Angst vor Kontrollverlust abgeben und den Herrn einfach bitten? Du Herr, ich möchte mal so für dich jubeln. Wir können es ja klammheimlich zu Hause probieren, dass du eine Freude an mir hast. Eigentlich haben wir ja Grund zum Jubeln. Und jetzt komme ich noch zum Wichtigsten von der Botschaft von der Miriam Maria. Der Herr hat ihr erstens mal gezeigt, dass er lebt. Und dann hat er ihr eine unglaubliche Botschaft gegeben, die sie weitererzählt hat. Da steckt die ganze Heilsgeschichte drin und eine unglaubliche Theologie, die wir immer noch nicht ganz eingeholt haben. Er sagt, ja, ich gehe heim zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und diese Botschaft zu eurem Vater, die ist umwerfend. Maria von Magdala kommt aus einem Volk, das den Namen Gottes nie ausgesprochen hat. Und nun darf sie Vater sagen. Und später ermöglicht es ihr der Heilige Geist auch noch, dass sie ihn zärtlich Abba sagen kann. Und sie gehört zur unmittelbaren Familie dieses Gottes. Diese starken Männer, Petrus, Johannes, Andreas und so, die sind ihre Brüder. Und die Brüder müssen wissen, dass sie Schwestern haben, die den gleichen Vater haben. Unsere Kirche hat gestern gebetet, Herr unser Gott, sieh herab auf deine Familie. Da könnte ich eben aufjuchzen. Wissen Sie, was juchzen nicht? Das heißt aufjauchzen. Ja, wir sind deine Familie. Du bist unser Vater. Das verändert doch die ganze Weltgeschichte, wenn wir Christen Gottes Söhne und Töchter sind. Das wurde Gott sei Dank über Ostern jetzt auch mal in einem Kirchengebet ausgesprochen, dass wir Gottes Söhne und Töchter sind. Und wer muss uns das zeigen und muss unsere harte Schale aufbrechen? Der Heilige Geist. Bitten wir um ihn. Wie die Kirche heute im Tagesgebet. Allmächtiger Gott, du hast dein Volk durch die österlichen Geheimnisse befreit und gestärkt. Stehe uns bei mit deiner Gnade und führe uns zur vollkommenen Freiheit, damit der Osterjubel, der uns heute erfüllt, sich in der Freude des Himmels vollendet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Bruder, der zu deiner Rechten thront, unser Bruder. Amen.
Tränen und Jubel Maria von Magdala, das war heute unser Thema bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria waren mit dabei. Margret Dennenmoser in unserem Studio zu Gast. Sie können diese Sendung auch bestellen bei Radio Horeb beim CD-Dienst. Rufen Sie an unter der 08323 96 75 120, oder wenn Sie Internetzugang haben, Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org finden Sie auch die Sendereihe Spiritualität und dann bald auch diese Sendung zum Runterladen im Download und Podcast. Ihnen, Frau Dennenmoser, herzlichen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um ein Gebet bitten?
Ja. Du Auferstandener, Herr, du hast auch jeden von uns beim Namen gerufen, bei der Taufe. Wir sind dein. Und wir wollen neu Ja sagen zu dem, was du aus uns machen möchtest. Ich bringe dir jetzt ganz besonders die Männer, die jetzt alle gedacht haben, falls sie zugehört haben überhaupt. Ja, das ist jetzt was für die Frauen. Aber Jesus, du hast auch deinen Freund Petrus geehrt, indem du ihm erschienen bist. Und du hast ihn gefragt, liebst du mich? Das dreimal sogar. Jesus, danke, dass du gezeigt hast, was dir wichtig ist, den Männern und den Frauen. Danke, dass du uns annimmst, wie wir sind, Herr, und schenke uns deinen Geist, damit wir wachsen in dem, wie du uns haben willst, damit wir glühen und sogar leidenschaftlich werden in der Liebe zu dir. Danke, Jesus. Amen.
Amen. Danke, noch eine frohe Osterzeit. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.